Liebe Geschwister aus der Stadtmission Konstanz, liebe Geschwister aus der evangelischen Krishona-Gemeinde Linzgau-Bodensee, wir feiern heute gemeinsam diesen Gottesdienst, ohne dass einer von uns über die Fähre gekommen wäre. Dennoch gestalten wir den Gottesdienst gemeinsam. Ich führe euch durch diesen Gottesdienst und halte die Predigt und Konstanzer Geschwister haben zwei Lieder und zwei Instrumentalstücke zu diesem Gottesdienst beigetragen. Wir feiern also den Gottesdienst nicht so, als dass wir uns sehen könnten. Aber Jesus hat ja schon gesagt, glücklich sind nicht die sehen, sondern die nicht sehen und dennoch glauben. Wir sehen uns also nicht leibhaftig, aber dennoch sind wir im Geiste miteinander verbunden. Und darüber hinaus auch in der Form, in dieser digitalen Form, durch die wir jetzt gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und das gilt auch für alle, die jetzt das Video anschauen und vielleicht normalerweise nicht zu unserer Gemeinde dazugehören und auch alle, die den Audiostream anhören. Auch euch gilt, ihr seid herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Und wir alle feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute hören wir etwas zum Thema Mut, zur Tugend des Mutes. Vor allem auch gehen wir der Frage nach, wie sieht mutiges Handeln aus? Und wir alle wissen, je mehr wir selbst ermutigt sind, je stärker können wir auch andere ermutigen. Und so grüße ich euch mit einem Lob Gottes aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, wo das wunderbar von Paulus beschrieben wird, wie Gott unser Ermutiger ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Thank you. Ist eine wertvolle und wichtige Tugend. Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir Ermutiger. Ermutiger, die ein rechtes Wort zur rechten Zeit haben, wie wir es gerade von Paulus im 2. Korintherbrief gehört haben. Aber auch Ermutiger, die durch ihr mutiges Handeln den Herausforderungen dieser Zeit begegnen und die Situation zum Guten wenden. Im heutigen Lehrtext ermutigt Paulus Timotheus, den er im Glauben begleitet, dass er mitten im Kampf und Leiden dranbleiben soll an seinem Auftrag. Dort bleiben soll, wo Gott ihn hingestellt hat. Denn Gott wird ihm in allen Dingen Einsicht geben. Was für ein Wort! Ja, ich glaube, Einsicht brauchen wir gerade alle ganz besonders. Und deshalb lasst uns jetzt doch beten für die Menschen, die in besonderer Verantwortung stehen und weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Aber auch für Menschen, die ganz persönlich von der Krise in besonderer Weise betroffen sind. Lasst uns beten. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Einsicht und Kraft. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämtern Besonnenheit und Einsicht. Wir beten für alle, die in Panik sind oder die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms und um klare Sicht und Einsicht. Wir bitten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder zu befürchten haben. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Isolation sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftmut. Und ja, wir beten, dass diese Pandemie abschwillt, dass die Zahlen weiter zurückgehen und dass Stück für Stück Normalität wieder einkehren kann. Sei hier besonders bei den Kindern, die manches nicht einordnen können und besonders unter dieser Situation auch leiden. Schenk, dass sie keine Nachteile daraus entstehen für sie. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit und lass uns nie vergessen, dass Leben ein Geschenk ist. Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles ist, was oft so laut daherkommt, unwichtig wird. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir möchten dir vertrauen. Amen. In Epheser 5 ermuntert uns Paulus, ich zitiere, ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Die Psalmen und das Psalmgebet hat von jeher in der Kirche eine besondere Bedeutung gehabt. Jeder, der in den Psalmen liest, empfängt Kraft, Trost und Mut. Und deswegen möchten wir jetzt zuerst den Psalm 103 gemeinsam singen und anschließend den Psalm 121 gemeinsam beten. Stimmt einfach zu Hause fröhlich mit ein. Lasst uns gemeinsam dem Psalm 121 beten. Die Worte werden auch eingeblendet. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Er behüte dein Leben. Er behüte dein Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ob eine Person bereit und fähig ist, mutig zu handeln, zeigt sich ja erst in Krisenzeiten oder in schwierigen Situationen. Dann, wenn es plötzlich gefordert ist. Und die Schriftlesung, die ich euch jetzt lesen möchte aus Sprüche 24, die Verse 10, bis 12, bringen das eindrücklich auf den Punkt. Lasst uns beten. Herr, öffne du uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Er rette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, siehe, wir haben's nicht gewusst. Fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es, und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Wir alle sind auch im mutigen Handeln immer wieder auf den geworfen, der uns selbst die Kraft und die Zuversicht dazu geben muss und auch will. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam singen das Lied Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke. Liebe Geschwister, in meiner letzten Predigt ging es um mutiges Handeln. Eine Tugend, die sehr wichtig und wertvoll ist, wie wir gesehen haben, und die bei einem reifen Charakter nicht fehlen kann. Und dabei haben wir gesehen, dass ein mutiger Mensch nicht aus Leichtsinn handelt oder gar, weil er sein Leben verachtet, sondern er handelt mutig, er geht ein Wagnis ein, einfach weil es die Sache wert ist. Und ich stellte die Frage, wo bist du bereit, wo ist dir eine Sache so viel wert, dass du bereit bist, ein Risiko einzugehen? Und diese Frage möchte ich heute vertiefen, bei Teil 2 mutiges Handeln. Oder wie es mein ehemaliger Studienleiter im theologischen Seminar gesagt hat, tue immer etwas, wovor du ein bisschen Angst hast. Das bringt dich weiter. Und dabei ist klar, mutiges Handeln ist eine Entscheidung, die wir in der Regel ein Stück weit freiwillig treffen. Und dennoch gibt es Mutproben, bei der werden wir weniger gefragt. Sie kommen quasi auf uns zu. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Dabei ist es wichtig zu wissen, die Predigt baut nicht auf die vorherige Predigt auf. Sie behandeln zwar das gleiche Thema, aber du kannst jetzt hier dranbleiben und musst nicht erst vorher die andere Predigt gehört haben, bevor du die jetzt anschaust, sondern sie ist für sich in sich verständlich. Gott lässt Herausforderungen in unserem Leben zu. Es sind nämlich Möglichkeiten, wie wir im Glauben wachsen können und in unserem Menschsein über das hinauswachsen können, was wir zurzeit sind, was wir zurzeit darstellen. Und in diesen Herausforderungen wird unser Mut dann auf die Probe gestellt. Erst in den Herausforderungen zeigt sich, wie weit mutiges Handeln in unserem Charakter schon verankert und gereift ist. Auf manche Mutproben des Lebens mit Gott können wir uns vorbereiten, auf andere auch nicht. In der heutigen Predigt geht es um Mutproben, auf die wir uns in einer gewissen Weise vorbereiten können, wo wir einige Dinge tun können, die uns helfen, dann in entscheidenden Situationen mutig zu handeln. Und bevor ich auf eine mutige Frau aus dem Alten Testament eingehe, an der wir sehen können, wie mutiges Handeln aussieht, möchte ich eine Geschichte voranstellen, die deutlich macht, was alles vorausgeht, wenn am Ende ein Mensch mutig handelt. Die Geschichte handelt von dem Piloten Chesney Sullenberger. Er war Pilot ist Pilot des Airbus A320. Und es war der 15. Januar 2009. Es schien ein ganz normaler Tag in New York City gewesen zu sein, aber es schien nur so. Am Ende des Tages werden alle New Yorker von dem Wunder reden, das passiert ist. Und ein Stück weit stimmt es auch, dass an diesem Tag ein Wunder passiert ist. Aber es ist noch viel faszinierender zu entdecken und zu sehen, was hinter diesem Wunder alles an Dingen passiert ist, sind, damit es zu diesem Wunder gekommen ist. Und diese Geschichte erzählt eben die Entwicklung eines Menschen, die er durchlaufen muss, um einen reifen Charakter auszubilden. Es war der Flug 1549. Es war ein regelmäßiger US Airways Flug. Der Pilot Chesney Sullenberger und sein Co-Pilot haben alles gecheckt und alle Instrumente, alle Abläufe schienen in Ordnung. Und das war auch so, bis das Flugzeug 2 Minuten nach dem Start in einen Schwarm von Gänsen geflogen sind. Eine einzige Gans kann schon eine Herausforderung sein für so ein Flugzeug. Deswegen verwenden die Flughäfen ganz viele Tricks an und Maßnahmen, um möglichst zu verhindern, dass in der Einflugschneise der Flugzeuge irgendwelche Flügel fliegen. Aber ein ganzer Gänseschwarm ist natürlich eine Katastrophe und führte dazu, dass beide Düsen des Flugzeuges ausgefallen, schwer beschädigt wurden und schlussendlich ausgefallen sind. Sie verloren ihre Kraft und das Flugzeug flog zu diesem Zeitpunkt also ohne Antrieb. Es war in Richtung Norden unterwegs, also über den Bronx. Und das war einer der dichtesten Bevölkerungsteile in diesem Bereich. Und Flugkapitän Sullenberg und sein Co-Pilot mussten sofort mehrere Entscheidungen treffen, als sie bemerkten, dass diese Triebwerke ausfallen. Und diese Entscheidungen sind wichtig, wenn sie nicht das Leben der Insassen des Flugzeuges, aber darüber hinaus auch das Leben der Menschen, die dort unten eben leben, gefährden wollten. Sie konnten, und das haben sie überlegt, 1-2 Flugplätze in der Nähe anfliegen, doch es war keineswegs gesichert, ob sie es bis dahin schaffen. Und das Risiko bestand, dass sie eben vorher abstürzen, mitten in diesen dicht bevölkerten Stadtteil. Eine andere Überlegung war der Versuch, das Flugzeug auf dem New Jersey Turnpike zu landen. Das ist eine vielbefahrene Hauptstraße. Aber auch das würde Gefahren und Probleme mit sich bringen. Es ist eine echte Herausforderung, ein Flugzeug da zu landen. Ganz abgesehen davon, dass du auch noch die dort befindlichen Personen, Autos, die da fahren, in Gefahr bringst. Und damit blieb eigentlich nur eine Option übrig, nämlich der Hudson River. Die Landung auf einem Fluss. Und das war nun wirklich eine enorme Herausforderung. Ein Notlandung auf dem Wasser ist mit das Schwierigste, was man machen kann als Flugzeugpilot. Ein kleiner Fehler, zum Beispiel, dass die Spitze zuerst oder die Tragflächen zuerst die Wasseroberfläche berühren und es führt dazu, dass das Flugzeug sich irgendwann überschlägt und zerbricht und die Wahrscheinlichkeit, dass die Insassen überleben, rapide sinkt oder gar gegen Null geht. Das heißt, in diesen 2-3 Minuten bis zur Landung mussten Sullenberger und sein Co-Pilot die folgenden Entscheidungen treffen und die Dinge ausführen, neben vielen anderen Dingen, die ein Laie gar nicht nachvollziehen und verstehen kann. Sie mussten die Düsen stoppen, nichts passiert. Sie mussten auf die richtige Geschwindigkeit kommen, indem sie die Spitze leicht absenken, um die Geschwindigkeit zu halten. Glücklicherweise war Sullenberger auch noch Segelflugzeuglehrer. Sie mussten den Autopilot ausschalten und auch das System, das normalerweise den Flug überwacht, außer Kraft setzen. Sie mussten das System zum Notwassern aktivieren, das alle Öffnungen und Ventile versiegelt, um das Flugzeug so wasserdicht wie möglich zu machen. Und das Wichtigste, sie mussten das Flugzeug Richtung Süden in der Linkskurve fliegen und dann segeln, dass sie mit der Strömung auf dem Hudson River aufkommen. Und dann mussten sie das Flugzeug aus dieser Schräglage wieder in die Horizontale bekommen, damit sie möglichst eben auf diesem Fluss landen. Eben nicht, dass irgendwie die Tragfläche zuerst das Wasser berührt. Und sie mussten das ausschließlich mit den batteriebetriebenen Systemen und dem Notfallgenerator schaffen, da die Düsen ja bereits ausgeschaltet waren. Und dann mussten sie das Flugzeug aus dieser Schräglage wieder in Horizontale bringen und aufpassen, dass sie jetzt die Spitze, die sie vorher gesenkt hatten, wieder hochziehen, damit eben das Flugzeug möglichst eben auf der ebenen Fläche dieses Flusses landet. Und bei all diesen Entscheidungen und Handlungen, die sie in diesen 2-3 Minuten machen mussten, kam am Ende raus und hat sie gezeigt, sie haben es tatsächlich geschafft, diesen Airbus A320 auf diesem Hudson River zu landen. Und als alle Passagiere im Rettungsboot gestiegen waren, setzte der Pilot Sullenberger sogar noch einen drauf und ging die Gänge nochmal hoch und runter, mehrmals entlang, um wirklich sicherzustellen, dass kein Passagier noch an Bord ist, ging dann selbst von Bord und als er sieht, dass ein Passagier im Rettungsboot sichtlich unter der Kälte litt an diesem Januar-Nachmittag, hat er sein Hemd ausgezogen und diesen Passagier gegeben. Diese Story ist bereits oft erzählt worden und sie wird in der Erinnerung nicht nur derjenige bleiben, die in dem Flugzeug gesessen haben und auch nicht nur in der Erinnerung der New Yorker, sondern auch in Erinnerung vieler, die das weltweit miterlebt haben. Wie bereits gesagt, viele Menschen nannten die dramatischen Ereignisse ein Wunder und auf gewisse Weise stimmt das ja auch. Doch es ist mehr als das. Das wirklich Faszinierende der ganzen Sache ist nämlich die Art und Weise, auf die hier eine entscheidende Wahrheit illustriert wird. Eine Wahrheit, die heutzutage vergessen, in Vergessenheit geraten ist oder die überhaupt nie bekannt gewesen ist. Man könnte es die Kraft der Gewohnheiten, der richtigen Gewohnheiten nennen. Oder man könnte sagen, es war ein Ereignis von vielen Jahren der Ausbildung und Erfahrung. Man könnte sagen, es ist Charakter, man könnte es Charakter nennen oder einfach reifes Handeln. Oder eben auch Tugend, wie es die antiken Philosophen getan haben. Und Tugend in diesem Sinne, ich denke, da wird es schnell klar, dass es bei tugendhaftem Handeln nicht um Gutsein geht. Das wäre zu oberflächlich. Sondern Tugend im präzisen Sinne ist dann vielmehr das, was passiert, wenn tausendmal Dinge entschieden und probiert wurden mit höchster Anstrengung und Konzentration, um etwas zu tun, das gut und richtig ist, aber das eben nicht einfach auf natürliche Weise geschieht und sich ergibt. Und dann beim tausendundeinsten Mal man fähig ist, das in der entscheidenden Situation dann zu tun, wenn es notwendig ist, quasi sozusagen automatisch. Und bei jener tausendundeinsten Gelegenheit sieht es in der Tat so aus, dass es einfach nur so passiert. Als ob es etwas ganz Natürliches dem Charisma des Menschen vielleicht entspricht. Doch ein wenig Nachdenken sagt uns, dass es eben nicht einfach so passiert. Dieses Beispiel zeigt, und das ist ganz wichtig, Tugend ist das, was passiert, wenn weise und mutige Entscheidungen zur zweiten Natur geworden sind. Also nicht zur ersten Natur, als ob wir mit diesen Fähigkeiten und Erfahrungen schon auf die Welt gekommen sind, sondern zur zweiten Natur, quasi eine Natürlichkeit zweiten Grades. Sullenberger war offensichtlich nicht mit diesen Fähigkeiten, ein Flugzeug zu fliegen, auf die Welt gekommen. Ganz zu schweigen auch von den speziellen Fähigkeiten, die es gebraucht hat, in diesen 2-3 Minuten diese wichtigen Entscheidungen zu treffen und dann auch danach zu handeln. Das ist ja eine enorme Herausforderung und braucht unglaubliche Fähigkeiten. Keine dieser Fähigkeiten und sicherlich nichts von dem Mut, das er bewiesen hat, und das gilt auch für uns, ist ihm, dem Piloten und uns in die Wiege gelegt. Man muss hart arbeiten, solche Fähigkeiten zu erlangen. Man muss beständig auf das Ziel zuarbeiten, um diese Fähigkeiten zu erlernen. Man muss sich immer wieder entscheiden, diese Dinge zu tun, einzuüben, zu wiederholen, bis man sie kann, bis sie quasi zur zweiten Natur geworden sind. Immer und immer wieder üben. Und irgendwann, wenn der Moment dann kommt, ja, dann passieren diese Dinge quasi automatisch, so wie bei Sullenberger, der nicht groß drüber nachdenken konnte. Es wäre nicht auszudenken. Sullenberger wäre ein Anfänger gewesen. Er hätte zum Beispiel erst das Handbuch lesen müssen für Notlandungen auf dem Wasser, hätte diese Option vielleicht gar nicht in Betracht ziehen können, weil er Angst hatte und die Fähigkeit, ein Flugzeug auf dem Wasser zu landen. All das war bereits vorausgesetzt und in seinem Charakter verankert. Und wenn wir uns jetzt eine mutige Frau in der Bibel im Alten Testament anschauen, werden wir erkennen, dass auch sie in der größten Mutprobe ihres Lebens mit diesen drei Dingen begegnet ist und es damit angefangen hat, nämlich sie war vorbereitet, zweitens kluges Handeln, sie hat klug gehandelt und drittens, sie ist ein Wagnis eingegangen. Und wenn wir die Geschichte jetzt hören, dann werden wir sehen, dass auch der Mann, der jüdische Mann Mordechai, er ist der Pflegevater von Esther, um diese Frau geht es, diese drei Dinge genauso in seinem Charakter drin hat wie Esther selbst. Also wie kam es zu dieser Mutprobe? Esther ist im großen persischen Reich des Königs Xerxes aufgewachsen. Xerxes war offensichtlich ein selbstverliebter, stolzer, launischer und herrschsüchtiger König, vor den alle nicht nur Respekt, sondern eben auch Angst hatten. Und als zum Beispiel seine Frau eines Tages sich einfach weigerte, auf sein Geheiß hin zu ihm zu kommen, hat er sie kurzerhand verstoßen, auch als Zeichen für alle anderen Frauen im Reich, so nicht mit den Männern umzugehen, sondern sie haben gefälligst gehorsam zu sein, wenn der Mann etwas sagt. Nicht, dass sich jetzt irgendein Mann sich diese Zeit zurückwünscht, ich nicht, aber das war damals gang und gäbe. Ja, und nun musste Ersatz her, eine neue Frau musste her und so wurde ein Schönheitswettbewerb veranstaltet, wo man nach den schönsten Jungfrauen im Reich gesucht hat und am Ende ist Esther, die Pflegetochter Mordechais, als schönste Frau und auch klügste Frau erkoren worden und ist anstelle von Vasti, der vorherigen Frau, Königin geworden an der Seite des Königs Xerxes. Dass sie Jüdin war, hat sie in dem ganzen Prozess niemandem erzählt. Und für dieses jüdische Volk spitzt sich nun die Lage zu, als König Xerxes einen Mann berufen hat namens Haman, der zweitmächtigste Mann neben des Königs war, also große Handlungsmacht hatte und der angeordnet hatte, dass jeder sich vor ihm beugen müsste. Aber Mordechai, der Jude, der hat in seinem Charakter verankert, dass er sich nur vor Gott beugt und vor keinem Menschen. Und das war Haman ein Dorn im Auge. Und so hat er es eingefädelt und den König so beeinflusst, dass der ein Diskret erlassen hat, dass ganze jüdische Volk im persischen Reich zu vernichten, zu ermorden. Also quasi, es wurde ein Genozid angeordnet. Und Mordechai wurde schnell klar, die einzigste Person, die diesen Genozid verhindern kann, die in der Position ist und das Zeug dazu hat, war seine Pflegetochter Esther, die Königin an Xerxes Seite. Und Mordechai hat Esther also ermutigt, angefleht, zum König zu gehen und bei ihm und ihn darum zu bitten, doch abzusehen von diesem Vorhaben der Thronenvernichtung der Juden im persischen Reich. Und auf diese Herausforderung hat Esther Folgendes geantwortet dem Mordechai. Ich lese Esther 4, Vers 11. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König streckte das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Das heißt, der Preis, den Esther zu bezahlen hatte, das Risiko einzugehen, war schnell klar. Wer 30 Tage nicht in den Hof zum König gerufen wurde, dessen Wahrscheinlichkeit war gering, dass der König, wenn man dann ungefragt kommt, das Zepter hebt. Sie musste damit rechnen, bei diesem launischen und unberechenbaren König, dass sie des Todes sterben muss. Und deshalb zögerte sie. Und Mordechai, er hat dann Folgendes daraufhin ihr geantwortet. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob nicht du gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Also Mordechai sagt oder fragt mit anderen Worten, kann es sein, dass die ganze Vorbereitung und die ganze Wegstrecke und Entwicklung, die du gemacht hast, bis hin, dass du Königin geworden bist, dazu dient, jetzt einzugreifen, jetzt mutig zu handeln, um das Volk vor der Vernichtung zu bewahren. Es gilt jetzt, seine ganzen Möglichkeiten auszuschöpfen, die in einem drin liegen und die auch die Position, die man inne hat, ermöglichen. Und es ist auch die Frage an dich ganz persönlich. Bist du bereit, dass das, was du geworden bist, und oft damit Gottes Hilfe, bist du bereit, das alles einzusetzen zum Wohle des Volkes, zum Wohle für andere Menschen? Esthers Entscheidung ist freiwillig, aber egal wie sich entscheidet, es wird Konsequenzen haben und die haben es in sich. Und das ist auch in unserem Leben so. Egal wie wir entscheiden, auch wenn wir nicht entscheiden, hat das Konsequenzen. Esther hat aber eine mutige Entscheidung getroffen, weil sie die mögliche Rettung des Volkes höher bewertet hat als ihr eigenes Überleben. Ich habe das letztes Jahr mal erwähnt, dass es beim mutigen Handeln um eine Abwägung geht, ja, zwischen eben dem Risiko, das man einsetzt, und der Sache, die es wert ist. Und Esther hat gesagt, ihr Überleben ist nicht so entscheidend wie das Überleben des ganzen Volkes Israel. Und so hat sie Folgendes dem Mordechai geantwortet. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Und da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Verse 15 bis 17. Das heißt, Esther war bereit, etwas zu wagen. Mutige Menschen sind bereit, etwas zu wagen. Die haben es in ihrem Charakter drin, dass wenn die Situation es erfordert, sie bereit sind, die notwendigen Entscheidungen und Handlungen zu vollziehen, damit sie ihren Beitrag leisten können zur Besserung der Situation, um vielleicht einen entscheidenden Beitrag, Meinung, Handlung einzubringen, damit die Situation sich verbessert. Esther hat anfangs fand es nicht leicht, das Richtige zu tun. Aber sie tat dann das Richtige. Und vielleicht geht es uns oft auch so. Wenn man weiß, was das Richtige zu tun ist, dann heißt es ja für uns und wissen es auch im Grunde, es mutig in die Tat umzusetzen. Es gibt ja wirklich schwierige Sachen, da braucht es eine Zeit lang, bis wir zu einer klugen und guten Entscheidung kommen. Und die Zeit müssen wir uns auch dann geben. Das hat nichts damit zu tun, uns auf die lange Bank zu schieben. Das kann auch passieren. Aber es gibt schwierige Sachen, da braucht es einfach die Zeit, um sich vorzubereiten. Und dann gibt es aber andere Sachen, wo man dann theoretisch schon weiß, was dran ist, wo aber einem nur die Umsetzung so verdammt schwierig vorkommt. Und das ist genau dieser innere Kampf, den auch mutige Menschen führen. Esther hat erkannt, was richtig ist. Sie muss mit Xerxes darüber sprechen. Aber das zu tun, fällt ihr eben nicht leicht. Sie muss tatsächlich Angst gehabt haben, dass er sie aus einer Laune heraus einfach ungefragt tötet, wenn sie bei ihm antanzt. Das heißt, Esther brauchte eine Vorbereitungszeit. Nicht nur für einen guten Plan, um Gottes Willen zu sehen, sondern auch um Mut zu tanken und zu bekommen, es zu tun für diese Aufgabe, dieses schwierige Gespräch zu führen. Und ich finde es eine schöne Parallele. Denn jeder von uns hat in der Vergangenheit sicherlich schon Situationen gehabt, wo er ein schwieriges Gespräch führen musste oder sollte und gemerkt hat, boah, was sind die Konsequenzen? Was kann passieren? Wie wird mein Gegenüber reagieren? Was wird am Ende passieren? Ist es vielleicht besser zu schweigen und nichts zu sagen? Dann hast du erkannt, es ist notwendig und du musst es irgendwie angehen. Und genau das passiert hier. Wir brauchen für solche Gespräche, die vielleicht den entscheidenden Aspekt ausmachen, dass sich Dinge dann zum Guten wandeln. Wir brauchen in diesen Situationen mutiges Handeln. Denn alle Vorbereitung und alle Klugheit ist am Ende nichts wert, wenn sie in unseren vier Wänden bleibt und nicht nach draußen geht und in der Praxis umgesetzt wird. Da, wo es zählt, da, wo es notwendig ist. Bei Esther sehen wir, dass sie es klug macht. Sie stellt sich zum Beispiel selbst ein Zeitlimit, 3 Tage, und dann will ich entscheiden. Das war für sie wichtig, aber sie hat es dann auch nicht rausgezögert. Sie hat es nicht nochmal verschoben, sondern sagt, okay, in 3 Tagen mache ich's, gehe ich zum König. Und wenn nun auch in deinem Leben schwierige Gespräche anstehen oder wenn du merkst, du hast eine Situation, da ist dein mutiges Handeln gefordert, dann setz dir so ein Zeitlimit, das kann helfen. Sag, okay, wenn es notwendig ist, dass ich hier jetzt mutig handeln muss, dann mache ich es an dem und dem Tag. Ich verziehe es. Und bis dahin bereite ich mich vor, kann ins Gebet gehen, um dann mich dieser schwierigen Situation hineinzubegeben. Oder auch Situationen, wo du weißt, dass dein Handeln gefragt ist, du als Person gefragt bist. Du wirst gebraucht mit deiner Geschichte, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Charakter. Du bist jetzt dran, Verantwortung zu übernehmen, so wie Esther Verantwortung für das Volk übernommen hat, aus ihrer Position heraus. Denn obwohl Esther nicht weiß, ob sie Erfolg haben wird, wartet sie nicht, bis sie sich sicher mit ihrem Plan ist, dass er zum Erfolg führt. Sie geht ein Wagnis ein, und das heißt, ein Wagnis eingehen kann immer auch zum Scheitern führen. Sonst wäre es kein Wagnis. Sonst bräuchte man kein mutiges Handeln. Wenn man schon weiß, wie es ausgeht, wenn man zum Beispiel weiß, der Gegenüber wird gut reagieren und einlenken und wir werden auf jeden Fall ein wunderbares Ergebnis haben zum Wohlen aller, dann braucht es keinen Mut, ein Gespräch zu führen. Sondern Wagnis heißt, man kann auch scheitern. Also wenn wir wissen, was richtig ist und was dran ist zu tun, ist es oft schwierig, es zu machen, weil wir eben nicht wissen, wie beim Gespräch, wie der andere reagiert. Und ich habe schon oft gehört, in verschiedenen Varianten, ich würde ja gern mich versöhnen mit jemand anderen, wenn ich wüsste, dass er mit darauf eingeht. Das ist aber der falsche Weg zur Versöhnung. Sondern es ist, wenn du erkannt hast, dass dein Schritt notwendig ist, dann geh den Schritt. Egal, was der andere macht und wie er reagiert. Du weißt es nicht. Aber deine Aufgabe ist es, den ersten Schritt zu gehen. Auch der Pilot Sulenberger wusste nicht, ob seine Entscheidungen, ob sein Plan aufgeht. Sonst wäre es kein Wagnis gewesen, auch bei ihm nicht. Wagnis heißt, ich bin vorbereitet, ja. Ich will klug handeln, ja. Nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Aber ob es wirklich aufgeht, das weiß ich nicht. Und um es mit Shakespeare zu formulieren, der mal gesagt hat, der Feige, der Feigling, stirbt schon vielmal, ehe er stirbt. Die Tapfern kosten einmal nur den Tod. Und damit meint er, nämlich den Tod kostet es einmal, nämlich genau in dem Augenblick, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe das Wagnis ein. Ich überwinde meine Angst. Ich überwinde vielleicht meinen Lebenserhaltungstrieb. Ich nehme mich nicht so wichtig. Ich sterbe mal. Sinnbildlich. Um das Notwendige zu tun. Das ist der Tod, den der Mutige einmal stirbt. Aber der Feige, der wird im Leben nichts zustande bringen. Mutiges Handeln steht auf diesen drei Stufen. Es braucht eine Vorbereitung, es braucht kluges Handeln und es braucht ein Wagnis, das eingegangen werden muss. Und Wagnis eingehen bedeutet immer auch, dass es scheitern kann. Aber mir hat mal ein Lehrer gesagt in St. Gallen, ein Ausbilder, Management, Gemeindeberater, beziehungsweise er war Unternehmensberater vor allem. Er sagt, scheitern heißt nicht gleich Versagen. Versagen entsteht erst, wenn wir für uns reflektieren und sagen, okay, wenn ich nicht mein Bestes gegeben habe, wenn ich gescheitert bin, aber habe mein Bestes nicht gegeben, oder wenn ich aus dem Scheitern nichts gelernt habe, was ich dann besser machen kann, dann habe ich versagt. Aber wenn ich mein Bestes gegeben habe und dann scheitere, dann ist es kein Versagen. Dann gehört Scheitern zum normalen Leben dazu. Petrus ist vielfach gescheitert, hat Jesus, mit dem er 3 Jahre unterwegs war, verleugnet. Aber er hat daraus gelernt und hat es dann in vielen weiteren Situationen besser gemacht. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du lernst und einübst, wie mutiges Handeln aussieht, um dann fähig zu sein, in dieser Welt richtig und gut zu handeln. Ich möchte noch eins hinzufügen, was mir ganz wichtig ist. Nämlich, Gott ist dieses Wagnis auch eingegangen, als er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Was war der Preis oder was war die Sache wert? Um was ging es? Um nicht weniger als die Rettung der Menschheit. Denn seit sich die Menschheit von Gott entfernt hat und eigene Wege gehen will, ist der Tod hineingekommen in unser Leben. Das war ursprünglich nicht so. Der ist reingekommen durch unser Verhalten, durch unsere Schuld. Und alles, was hier passiert an Schuld, an Fehlern, an Dingen, die Menschen machen, führt vielfach zum Tod, zur Vernichtung von Leben. Am Ende müssen wir alle sterben. Und vielleicht ist es ja gerade so präsent. Ich meine, es ist immer schon so, dass wir irgendwann sterben müssen. Nur jetzt merken wir alle gleichzeitig auf der ganzen Welt, wie nah uns der Tod ist und wir haben Angst. Das kommt daher, weil wir uns von Gott entfernt haben. Ich will es nicht näher ausführen, aber Gott ist das Wagnis eingegangen und sagt, ey, ich will aber nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und deswegen ist er gekommen. In Jesus Christus ist er Mensch geworden und hat uns die Liebe gezeigt und hat den Tod durch Kreuz und Auferstehung überwunden. Er sagt, ich habe die Macht, den Tod zu überwinden. Glaubt das mir. Und der Preis, den er bezahlt hat, war sein eigener Tod. Er ist diesen Weg gegangen. Aber er hat erwogen, die Rettung jedes einzelnen Menschen ist mehr wert als mein eigenes Leben. dass ich einfach so gut leben kann. Und so ist er diesen Wagnis eingegangen, um dich zu retten. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in der Lage bist, dass du vielleicht keine wichtige Entscheidung treffen musst, ein schwieriges Gespräch führen musst, aber Angst hast vor dem Tod, ein mulmiges Gefühl hast, oh, was passiert, wenn es mich trifft, dann möchte ich dir Mut machen, zu Gott zu gehen, ins Gebet zu gehen und ihn bitten, dass er dir die Macht gibt, ein Kind Gottes zu werden, dass du ihm bekennst deine Schuld und er wird dir Vergebung zusprechen und du wirst erfahren, dass du befreit bist von Schuld und auch befreit bist von dem Tod, der hat halt keine Macht mehr über dich. So hat nämlich Jesus gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist seine Mission. Deswegen nimm das Angebot Gottes an. Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist und nicht weißt, was in Zukunft passiert, auch nach dem Tod, dann wende dich zu Gott. Und der Tod hat keine Macht mehr über dein Leben. Amen.
Wir wollen noch miteinander beten. Herr, ich will dir jetzt von Herzen danken. Du bist ein Gott, der uns ermutigen möchte. Du bist ein Gott, der uns aus allen Lebenslagen helfen möchte und in allen Lebenslagen zur Seite steht. Du bist ein Gott, der unsere tiefsten Tiefen in der Seele kennt, in unserem Inneren. Aber du weißt auch, wie es uns ganz, ganz praktisch geht im Alltag, in allen Spannungen. Du siehst, wie wir am Arbeitsplatz kämpfen oder in der Schule. Ich will dir danken, dass wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns gerade in der Not helfen möchte. Herr, ich will dich bitten für alle Kranken, auch für alle Sterbenden, für alle traurigen und entmutigten Menschen. Tröste sie. Stell ihnen Menschen an die Seite, die ihnen Kraft geben und Mut machen und die das richtige und gute Wort für sie haben. Ich will dich für uns als Gemeinde bitten, bring auch uns als Gemeinde durch diese Krise, durch diese Gemeinschaftslosigkeit und Einsamkeit und halte weiterhin deine Hand über uns und über jedem Einzelnen, gerade da, wo er jetzt ist. Herr, ich will deinen Namen anbeten. Du bist ein Gott, der diese ganze Welt kennt und weiß, was du uns gerade zumutest. Du machst nichts ohne Sinn. Lass uns erkennen und verstehen, was diese Zeit und diese Situation für uns zu bedeuten hat. Deinen Namen will ich ehren und dich anbeten und dich preisen. Gemeinsam wollen wir noch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Oder wenn ihr es an einem anderen Tag gehört und gesehen habt, dann wünsche ich euch dennoch einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche. Geht mutig in das Leben hinein. Es braucht Menschen, die andere ermutigen.
So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr sei mit euch. Amen.